Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Pikantes im UBS-Betrugsfall. Den UBS-Banker verrieten offenbar ins Vertrauen gezogene Kollegen und nicht das Bankenkontrollsystem, sagt die BBC. Nun kommt das Investmentbanking in der Schweiz stark unter Druck von Politikern und Ökonomen. Dann, das noch schnellere Internet kommt nicht so schnell. Die Swisscom kann das Glasfasernetz nur langsam ausbauen. Ihre Gegner nennen sie Gucci-Helle. Helle Thorning-Schmidt, die frisch gewählte linke Regierungschefin und Politologin, steht für ein neues Dänemark. Fukushima 6 Monate später. Wie weiterleben und wo? Unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf berichtet aus der Umgebung der verunglückten AKWs und der verwüsteten Gegend in einer Reportage und im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Der Kurs der UBS-Aktie ist gegenwärtig am Steigen, nach dem massiven Kursverlust gestern. Aktuell liegt die Aktie über 3% im Plus. Gestern hatte die Aktie fast 11% an Wert verloren. Der Grund: die UBS hatte bekannt gegeben, dass einer ihrer Investmentbanker in London einen Verlust von rund 2 Milliarden Dollar verursacht hatte mit unerlaubten Geschäften. Die Großbank erwartet nun für das dritte Quartal statt eines Gewinns einen Verlust. Die Ratingagentur Moody's kündigte inzwischen an, sie erwäge die Kreditwürdigkeit der Bank herabzustufen. Die SP verlangt, dass die Schweizer Großbanken kein Investmentbanking mehr betreiben dürfen. Die Sozialdemokraten bringen dies mit einem Antrag in die laufende Debatte um die Regulierung von systemrelevanten Banken ein. Gestern waren im Nationalrat ähnlich lautende Anträge gescheitert. CVP und FDP sind gegen die Abtrennung von Bankenbereichen, die risikoreiche Geschäfte betreiben. Die SVP ist für eine Trennung, diese solle aber weniger weit gehen, als es SP und Grüne verlangen. Der Nationalrat setzt am Montag die Too-Big-to-Fail-Debatte fort. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Glasfasernetze überprüft die Swisscom ihre Verträge mit den beteiligten Elektrizitätswerken. Neue Verträge sollen vorläufig nicht abgeschlossen werden. Die Swisscom reagiert damit auf Einwände der Wettbewerbskommission. Diese hatte kürzlich kritisiert, die Zusammenarbeitsverträge enthielten Kartellabsprachen. Deshalb seien spätere Sanktionen nicht ausgeschlossen. Die WEKO hatte die Glasfaserkooperationen in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich unter die Lupe genommen. Die libyschen Rebellen haben den lange angekündigten Angriff auf Sirte, die Heimatstadt von Muammar Gaddafi, begonnen. Laut einem Militärsprecher der Übergangsregierung seien sie von mehreren Seiten in die Stadt eingedrungen und hätten das Zentrum erreicht. Dann hätten sie sich aber aus taktischen Gründen vorübergehend zurückgezogen. Es habe erbitterten Widerstand gegeben. Die Zugänge zur Stadt seien unter ihrer Kontrolle, melden die Gaddafi-Gegner. Kämpfe werden auch aus der Stadt Bani Walid gemeldet, die ebenfalls als Rückzugsort der Gaddafi-Truppen gilt. Es seien Explosionen und Gewehrfeuer zu hören, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Für Wahlwerbung hat die SVP von Mai bis August von allen Parteien am meisten Geld ausgegeben. Das zeigen Forschungszahlen, die das Westschweizer Fernsehen veröffentlicht hat. Demnach hat die SVP 3,4 Millionen Franken investiert. Darauf folgt die FDP mit 1,8 Millionen. Und die CVP hat demnach 1,3 Millionen Franken ausgegeben. Die Werbeausgaben der SP beliefen sich auf knapp 300.000 Franken. Im Kosovo haben Zöllner und Grenzpolizisten der EU-Mission Eulex die Kontrolle über den umstrittenen Grenzübergang Jarinje übernommen, wie angekündigt. Sie kontrollieren den Übergang gemeinsam mit Grenzwächtern der albanisch dominierten Regierung des Kosovos. Das bestätigte der kosovarische Innenminister gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Grenzübergang in Jarinje liegt im Norden des Kosovos und führt nach Serbien. Er war bis im Juli von den Serben kontrolliert worden. Im Juli kam es zu Ausschreitungen. Ab jetzt soll die kosovarische Regierung für die Grenzkontrolle zuständig sein. Nach dem knappen Wahlsieg der Mitte-Links-Koalition in Dänemark hat der rechtsliberale Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen den Rücktritt eingereicht. Seine Nachfolgerin wird die sozialdemokratische Oppositionsführerin Helle Thorning-Schmidt. Die 44-Jährige hat bereits Verhandlungen zur Bildung einer Minderheitsregierung aufgenommen mit Vertretern der Sozialliberalen und der Volkssozialisten. Thorning-Schmidt wird die erste Frau an der Spitze einer dänischen Regierung. In Madrid ist der frühere Chef der Baskenpartei Batasuna zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Laut spanischen Medien sah es das Gericht als erwiesen an, dass der 53-jährige Arnaldo Otegi versucht habe, die Batasuna wieder aufzubauen. Seit 2003 ist die Partei wegen ihrer Verbindung zur Untergrundorganisation ETA verboten. Zum Tennis. Im Davis Cup hat die Schweiz gegen Australien zum 1:1 ausgeglichen. Im zweiten Spiel bezwang Roger Federer Leighton Hewitt in 4 Sätzen. Zuvor hatte Stanislas Wawrinka gegen Bernard Tomic verloren, ebenfalls in 4 Sätzen. Die Schweiz spielt in Sydney um den Aufstieg in die Tennisweltgruppe.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit neuen Zweifeln am UBS-Kontrollsystem, mit früheren Aussagen von UBS-Chef Grübel und neuen Forderungen von Bankenexperten und Politikern zur besseren Bankenkontrolle. Dann, nach mehreren Rasmussens, die erste Frau, das Porträt der ersten dänischen Ministerpräsidentin. Und nichts ist mehr in der Präfektur Fukushima, wie es war. Auch im Kindergarten von Eriko, da sind die Kinder weg.
It's no kids, so can do anything about. So if we start a new business, we have to go somewhere else.
Eine Zukunft in der Präfektur Fukushima. Wie die aussieht, zeigt unser Korrespondent Urs Morf in einer Reportage und er erzählt ausführlich im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.455 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,67 gehandelt und der Dollar zu 87,45 Rappen. Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne bei 23 bis 27 Grad. Am Abend ziehen im Jura und im Raum Basel Wolken auf, welche in der Nacht erste Schauer bringen. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab und besonders am Nachmittag und Abend fällt gebietsweise Regen. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. Am Sonntag ist es oft nass, vor allem im Süden und Osten regnet es kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf etwa 1500 Meter. Ganz im Osten kann es sogar bis gegen 1000 Meter schneien. Im Norden werden nur noch 15 Grad erreicht, im Süden gibt es knapp 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A3 Richtung Zürich zwischen dem Grenzübergang Basel-Saint-Louis und der Verzweigung Wiesen. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrain und dem Rathausen-Tunnel. Und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Yverdon zwischen Cossonay und La Sarre.
Der Aktienkurs im Keller. Das Rating in Frage gestellt, verunsicherte Mitarbeiter und Kunden, verärgerte Politiker. Die UBS steht wieder mit dem Rücken zur Wand. Und alle Welt fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass ein einzelner Händler an allen Kontrollen vorbei einen 2-Milliarden-Dollar-Verlust produziert. Nun meint der englische Sender BBC zu wissen, warum der Fall am Schluss doch noch aufflog. Es wirft kein besseres Licht auf die Großbank. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Die Londoner Filiale der UBS soll die katastrophalen Handelsverluste ihres Angestellten gar nicht selbst bemerkt haben, meldet der britische Sender BBC heute Morgen. Der Wirtschaftschef der BBC, Robert Paston, hat sich in den letzten Jahren einen Namen dafür erworben, dass er Indiskretionen aus der Finanzwelt als erster erfährt. Seine Quellen sind in der Regel zuverlässig. Die UBS selbst bemerkte heute Morgen auf Anfrage, sie nehme keine Stellung zu Gerüchten. Nach Angaben Pestens hätte der fehlbare UBS-Händler seine Vorgesetzten und Kollegen am Mittwoch um die Mittagszeit selbst über die aufgelaufenen Verluste informiert, nachdem er, offenbar vergeblich, auf seiner Facebook-Seite um ein Wunder gefleht hatte. Die Bank ging daraufhin über die Bücher und alarmierte um 1 Uhr früh Lokalzeit zuerst die Polizei und dann die Finanzaufsicht. Letztere hat heute Morgen eine Untersuchung in die Kontrollsysteme der UBS eingeleitet. Die Polizei ihrerseits nahm dann am Donnerstag um 3:30 Uhr morgens eine Verhaftung vor. Ohne Angaben von Quellen sind sich die britischen Medien heute Morgen einig, dass der Verlust höchstwahrscheinlich aus der Intervention der Schweizerischen Nationalbank von letzter Woche resultierte, als der Wert des Schweizer Frankens künstlich und abrupt gesenkt wurde. Bei dem Verhafteten handelt es sich nach übereinstimmenden Berichten um den 31-jährigen Sohn eines inzwischen pensionierten UNO-Diplomaten aus Ghana. Er besuchte eine teure Privatschule in Yorkshire, die nach den strengen ethischen Grundsätzen der Quäker geführt wird. Er wurde zum stellvertretenden Schülersprecher gewählt. Anschließend studierte er digitale Technologie und Betriebswirtschaft an der Universität Nottingham, wo er zusätzlich eine Stelle als Sprecher des Studentenverbandes erhielt. Er galt als außergewöhnlich geschickt im Umgang mit Computern. Unmittelbar nachdem er im Sommer 2003 seinen Bachelor erworben hatte, stieß der junge Mann zur UBS. Nach einer Periode als Analytiker im Hintergrund durfte er ab 2006 als Händler arbeiten. Schließlich saß er mit dem Titel eines Direktors in der Gruppe Delta One, einer Abteilung, die mit komplexen Finanzderivaten handelt. Er mietete sich eine knapp 300 Quadratmeter große Luxuswohnung im Londoner East End, einen kurzen Fußmarsch von seinem Büro entfernt, für 1000 Pfund pro Woche. Dort soll er laute Feste gefeiert haben und pflegte sein Interesse an argentinischen Spitzenweinen. Er galt als höflich und gesellig. Nun sitzt er in einer Polizeizelle im Londoner Viertel Bishopsgate, während die Ratingsagentur Moody's die Bonität seiner Arbeitgeberin überprüft.
Martin Aliot. An dieser Stelle eine kleine Rückblende. Was sagte eigentlich UBS-Chef Oswald Grübel in den letzten 2,5 Jahren über Verantwortung, Umgang mit Risiko und Gewinnmaximierung? Unsere kleine Rückblende beginnt mit Aussagen in einem UBS-Werbespot.
Wir werden nicht ruhen, wird Ausdruck von unserer Ambition, unserer Haltung und unserer Verantwortung sein. Für jeden Einzelnen von uns.
Wir glauben, dass wir das Risiko für die Bank sehr gut einschätzen können. Und wenn man auch sieht, über das Jahr haben wir ein relativ tiefes Risiko im Vergleich zu anderen Banken in derselben Größenordnung.
I'm pretty convinced that we have one of the best risk managements in the industry.
Wir dürfen auf keinen Fall Gesetze brechen in anderen Ländern. Das muss bei jedem unserer Angestellten in Zukunft ein Selbstverständnis sein, dass man das nicht machen darf. Wenn wir berücksichtigen, das Kapital, das wir einsetzen für die Investmentbank, ist die Rendite, die wir daraus erhalten, noch viel zu tief. Die muss doch erheblich höher gehen.
Mein ganzes Leben und alles, was ich kenne, ist, sind die Finanzmärkte.
Ich wusste, dass das alles nicht einfach wird und dass viel verändert werden muss.
Dominik Meyer hat die Zitate zusammengestellt. UBS-Chef Oswald Grübel wollte also viel verändern. Und dennoch konnte einer seiner Banker 2 Milliarden Dollar verspekulieren. Das kann doch nicht sein, das darf nicht sein, heißt es nun in der Politik. Das Investmentbanking kommt unter politischen Druck. Aber nicht nur das Investmentbanking. Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus.
Für die SP hat sich die Bankenfrage nochmals verschärft. Nachdem ein Banker 2 Milliarden verzockt hat, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer heute:
Dieser Skandal bei der UBS zeigt, dass das Investmentbanking offenbar nicht kontrollierbar ist.
Aus diesem Grund will die SP nächste Woche nochmals in die Too-Big-to-Fail-Vorlage eingreifen und einen ganz neuen Antrag stellen. Systemrelevante Banken sollen kein Investmentbanking mehr führen dürfen.
Das heißt konkret, dass die beiden Großbanken CS und UBS kein Investmentbanking mehr führen sollen.
Bei den Grünen gibt man sich leicht erstaunt über diesen neuen Vorstoß der SP schon gestern in der Too-Big-to-Fail-Debatte. Hätten die Grünen doch dahingehend gearbeitet, aber keine Unterstützung von der SP erhalten. Der grüne Nationalrat Daniel Fischer:
Heute nun dieser Gesinnungswandel. Eine frohe Botschaft. Jedenfalls, Trennbankensystem ist nötig. Mit Blick auf diesen Vorfall bei der UBS. Und wenn wir jetzt gemeinsam mit der SP zu einer besseren Lösung kommen als unser Antrag, umso besser.
Nur diese radikale Form eines Trennbankensystems findet außer bei den Linken keine Mehrheit.
Für mich ist das eine Schnapsidee,
sagt SVP-Nationalrat Hans Kaufmann. Und auch CVP-Nationalrat Pirmin Bischof sagt zu einer UBS und CS ohne Investmentbanking:
Davon halte ich nichts. Das würde die internationale Tätigkeit beider Banken, aber auch die Tätigkeit in der Schweiz im Firmenkundengeschäft praktisch verunmöglichen.
Auch mildere Formen eines Trennbankensystems seien untauglich zum Schutz einer Schweizer Grossbank, ist man bei den Mitteparteien überzeugt. Das normale Bankgeschäft könne nicht so einfach vom risikoreicheren oder von ausländischen Teilen abgetrennt werden.
Klar ist, dass ein Holdingsystem leider in diesem Falle nichts nützt, weil die Haftungen bestehen bleiben, auch wenn wir jetzt einen Konzern schaffen würden mit getrennten Rechtspersönlichkeiten. Der Durchgriff ist immer noch da.
Darum müsse man wohl anderswo ansetzen. Nach dem letzten UBS-Skandal zum Beispiel müsste man den Eigenhandel stärker reglementieren, findet Pirmin Bischof und gibt zu bedenken.
Wenn der gestrige Vorfall bei der UBS etwas bewiesen hat, dann das, dass die internen Kontrollsysteme, obwohl sie enorm viele Mannkräfte beanspruchen, schlicht nicht in der Lage sind, solche Grössschäden zu vermeiden.
Darum sagt auch Hans Kaufmann von der SVP.
Ich würde lieber jetzt einmal auch der FINMA auf die Finger klopfen.
Was auch Pirmin Bischof von der CVP unterstützt.
Da ist nicht nur die Bank selber gefordert, da ist in der Schweiz vor allem die FINMA gefordert. Die Finanzmarktaufsicht muss sicherstellen, dass namentlich bei den Grossbanken keine Grossschäden entstehen können.
Sagt Pirmin Bischof von der CVP im Bericht von Pascal Krauthammer. Nicht nur in der Politik, auch bei Bankexperten werden Forderungen laut. Auch sie finden, so wie heute, kann es nicht weitergehen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Das Unverständnis über die jüngsten Vorfälle innerhalb der UBS ist groß, auch unter Experten, die Bankbranche seit Jahren genau beobachten. Etwa Martin Jansen, Bankenprofessor an der Universität Zürich.
Dieser letzte Vorfall, der gibt einem schon zu denken, muss ich sagen. Man hat ja geglaubt, dass die Banken jetzt etwas gelernt haben aus der Zeit 2008, 2009 und dass viel geändert worden ist. Wenn jetzt so etwas wieder passieren kann, muss man sagen, etwas stimmt nicht, etwas muss geändert werden.
Nur was? Die Politik hat da zu viele Ideen, nicht nur in der Schweiz. Auch in Großbritannien oder in den USA wird derzeit darüber debattiert, wie und wie weit man das riskante Investmentbanking oder quasi das Casino-Banking vom übrigen Bankgeschäft separieren kann, etwa vom Geschäft mit dem Kleinsparer. Die Radikalmethode dazu wäre ein sogenanntes Trennbankensystem, wie es die USA bis vor gut 10 Jahren hatten. Manuel Ammann, Bankenprofessor an der Universität St. Gallen, sagt, gestützt auf die Erfahrungen in den USA,
aus wissenschaftlicher Sicht gibt es tatsächlich eine gewisse Evidenz dafür, dass ein Trennbankensystem gar nicht so schlecht ist. Das Trennbankensystem hat über Jahrzehnte relativ gut funktioniert. Und man hat jetzt eigentlich seit der Aufhebung des Trennbankensystems in der USA, hat man eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Dieses Trennbankensystem hätte einen ganz großen Vorteil.
Das würde natürlich dazu führen, dass zum Beispiel eine Investmentbank im Krisenfall dann auch untergehen würde, aufgrund der hohen Risiken, die sie vielleicht genommen hat, dass aber dann die anderen Banken davon nicht betroffen werden.
Teil dieses Investmentbankings ist der viel zitierte Eigenhandel, wenn Banken auf eigene Rechnung spekulieren statt auf Rechnung eines Kunden. Wie das auch der fehlbare Händler der UBS in London getan und dabei 2 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt haben soll. Zu diesem Eigenhandel sagt der Zürcher Bankenprofessor Martin Jansen.
Das Problem ist ja nicht, dass es Unternehmen gibt, die Eigenhandel betreiben. Irgendjemand wird das immer machen, ob das jetzt Banken sind oder Hedgefonds oder andere Marktteilnehmer. Das Problem besteht darin, dass Banken, die für den Zahlungsverkehr und für die Kreditgewährung verantwortlich sind, sich in Gebieten engagieren, die sie eventuell in diesen Kerngebieten gefährden können.
Das kann fatal sein für eine Volkswirtschaft. Deshalb ist für beide Bankenprofessoren klar, Ziel muss sein, dass der sich verspekuliert, auch die Konsequenzen tragen muss.
Die Technologie verspricht viel. Internet quasi mit Lichtgeschwindigkeit, dank Glasfasern. Ganz andere Datenmengen als heute kann man damit übers Internet transportieren. An verschiedenen Orten in der Schweiz sind Elektrizitätswerke daran, diese Technologie auf- und auszubauen. Mit dabei sein möchte auch die Swisscom, die Verträge mit Elektrizitätswerken hat. Jetzt sistiert die Swisscom diese Zusammenarbeit und überprüft die Verträge. Bei mir ist nun Charles Lieper von der Wirtschaftsredaktion. Die Swisscom sistiert die Kooperation mit den Elektrizitätswerken. Was heißt das nun für die Kundinnen und Kunden der Swisscom?
Unmittelbar eigentlich noch nichts. Der Bau selber der Netze soll weitergehen bis auf Weiteres, sagen beide Parteien. Die Swisscom will und braucht ja das Glasfasernetz sowieso. Sie steht im Wettbewerb mit der Cablecom und sie muss deshalb ausbauen. Es muss jetzt nun aber neu verhandelt werden mit den Elektrizitätswerken. Zurück auf Feld 1 heißt das gewissermaßen, da wo man vor 2 Jahren stand. Für die Elektrizitätswerke, für sie ist das schon eher ein Problem, weil sie eben müssen jetzt neue Wege suchen, diese großen, enormen Investitionen in das Netz, das sie ja dann Dritten weitervermieten möchten, abzusichern und das alte Modell mit Preisabsprachen zwischen Swisscom und den Elektrizitätswerken, dieses alte Modell, das ist jetzt nicht mehr realisierbar, das ist definitiv.
Die Wettbewerbskommission hat für diese Kooperation eigentlich grünes Licht gegeben. Warum zieht sich da die Swisscom jetzt plötzlich zurück?
Ja, sie hat jetzt 2 Wochen Zeit gehabt, den Bericht der WEKO zu lesen und offenbar ist sie zu einer Neubeurteilung gekommen. Der Weg der WEKO war ohnehin eher so mit gewissen Vorbehalten gezeichnet. Sie hielt vor 2 Wochen ja fest, dass es Preisabsprachen gibt in den Verträgen, die gegen das geltende Recht verstoßen. Und sie hat auch gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass Konkurrenten, zum Beispiel die Cablecom oder Sunrise, klagen könnten und dass dann diese Klagen gute Chancen hätten, in einem Urteil zu enden. Und in einer gemeinsamen Beurteilung ist man jetzt nun auf beiden Parteien zu einer gemeinsamen Übereinstimmung gekommen, dass die Risiken für den Ausbau des Netzes einfach viel zu groß sind.
Und was heißt das jetzt für das weitere Vorgehen? Welche Wege stehen jetzt noch offen?
Ja, eigentlich sind jetzt 2 Wege möglich. Die Kooperationsverträge im Sinne der WEKO könnten zum Beispiel die Swisscom und die EWS jetzt neu aushandeln, unter neuen Voraussetzungen, neue Lösungen finden, wie die Zusammenarbeit geschehen kann. Oder eben der Gesetzgeber macht eine Kehrtwende. Er könnte nämlich auch sagen, uns ist das Glasfasernetz sehr wichtig und wir nehmen auch in Kauf, dass es vielleicht über den Wettbewerb nicht zu haben ist. Wir schließen ein Monopol nicht aus und sichern dann nachher ab, dass es nicht zu Preisabsprachen kommt. Das wäre dann aber ein grundlegender Wechsel in der Telekom-Regulierung in der Schweiz, weg eben vom Infrastrukturwettbewerb hin zum Dienstewettbewerb. Und eigentlich will das niemand. Bis Ende Jahr wissen wir mehr, ob alternative Modelle gefunden werden. Und dann wissen wir auch mehr, wie schnell und wie gut das Netz dann, das Glasfasernetz in Zukunft ausgebaut wird.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Charles Lieper. Zehn Jahre lang regierten konservative Männer mit dem Nachnamen Rasmussen Dänemark. Der zweite von ihnen, Lars Løkke Rasmussen, verlor gestern die Wahlen. Heute, kurz vor Mittag, reichte er bei der dänischen Königin Margarete seinen Rücktritt ein. Auf die Reihe der Rasmussens folgt nun die erste Frau. Helle Thorning-Schmidt heißt die neue dänische Ministerpräsidentin und sie bringt frischen Wind in das Amt. Deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann über die Frau, die ihre Gegner Gucci-Helle nennen und ihr vorwerfen, sie sei volksfern.
Helle, die Eroberin, Thorning, unser neuer Leuchtturm. Die dänischen Zeitungen überschlagen sich heute mit Schlagzeilen, welche die erste Ministerpräsidentin des Landes auf den Häuptlingsschild der Wikinger-Nachfahren zwischen Ost- und Nordsee heben. Cool, elegant und wortgewandt steht die neue Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt für jenes moderne Dänemark, das auch in 10 Jahren rechtsbürgerlicher Abschottungspolitik nicht verschwunden ist. Ein weltoffenes, freundliches und engagiertes Land, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenleben und in dem die verschiedensten Meinungen in einer demokratischen Auseinandersetzung geäußert und diskutiert werden können. Aufgewachsen in einem Betonvorort von Kopenhagen, engagierte sich Helle Thorning-Schmidt schon früh in sozialen Bewegungen. An der Universität Kopenhagen studierte sie Politikwissenschaften. Während eines Austauschjahres lernte Thorning-Schmidt ihren späteren Mann, den Sohn des ehemaligen britischen Labour-Vorsitzenden Neil Kinnock, kennen. «Mein Schwiegervater lernte mir die Tugend der Geduld», sagt Thorning-Schmidt heute. Und die hat die langjährige Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten in den letzten Jahren gut gebrauchen können. Denn in 3 Parlamentswahlen holten die rechtsbürgerlichen Parteien jeweils eine knappe Mehrheit der Sitze im dänischen Parlament. Damit ist es nun vorbei. Neu verfügt Mitte Links über 92 der 179 Sitze und damit eine Mehrheit gegen jenes Lager, das Dänemark in den letzten 10 Jahren mit harter Hand regierte. Thorning Schmidt hat einen neuen, versöhnlicheren Politikstil versprochen. Sie verspricht wieder mehr Offenheit zu Europa, eine sozialere Wirtschaftspolitik und mehr Umweltschutz. Unklar bleibt im Moment, wie genau sich dies mit der neuen Mehrheit umsetzen lässt, zu der neben ganz linken Parteien auch sozialliberale Kräfte gehören. Das Zeichen, das die Dänen nun gesetzt haben, ist eindrücklich. Fast 88% nahmen gestern an den Wahlen teil, die höchste Stimmbeteiligung seit 30 Jahren. Sie erteilten Helle Thorning-Schmidt kein einfaches Mandat und schon gar keine carte blanche zur Macht, sondern sie machten die zweifache Mutter zur neuen Chefmoderatorin des Landes, die breite Kompromisse finden soll und dem Jahrzehnt der Polarisierung ein Ende setzen könnte.
Ein halbes Jahr ist es her, seit das gewaltige Erdbeben den Nordosten Japans erschüttert hat. Die nachfolgende Tsunamiwelle hat große Küstenstriche verwüstet und zum AKW-Gau von Fukushima geführt. Mehr als 20.000 Menschen sind in der Flut umgekommen. Zehntausende waren und sind weiterhin von der Strahlung der Atomruine bedroht. Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat auf seiner Reportagereise Menschen getroffen, die sehr unterschiedlich mit ihrem Schicksal umgehen. Auf dem traditionellen Rindermarkt der Kleinstadt Montomia und in den vom AKW weit entfernten Bergen im Westen der Präfektur Fukushima.
Auf dem Viehmarkt von Motomia scheint das Geschäft glänzend zu laufen. Eines der mehreren hundert Jungrinder nach dem anderen wird nach wenigen Sekunden von einem neuen Besitzer ersteigert und am Nasenring aus der Auktionsarena mit dem Sägemehlboden gezogen. Doch der Eindruck täuscht. Seit im Juli in Japan verstrahltes Rindfleisch aus der AKW-Zone aufgetaucht ist, ist die Vermarktung von Fukushima-Beef verboten, mit Ausnahme von Jungrindern. Aber bei denen sei der Preis eingebrochen, klagen die Züchter. Einer dieser Züchter ist der 60-jährige Tokue Hosokawa aus Itate. Ihm hat die Katastrophe noch schlimmer mitgespielt als vielen anderen. Sein Dorf liegt zwar fast 40 Kilometer von der Atomruine weg, aber der Wind hat nach dem Gau genau in Richtung Itate geblasen und die Strahlungswerte sind seither fast so hoch wie in der 20 Kilometer Evakuierungszone. Hosokawa sagt, die Behörden hätten immer wieder zum Verlassen des Dorfes aufgefordert und von Juli an seien die meisten Bewohner der Wegweisung gefolgt, obwohl es dafür gar keine Rechtsgrundlage gebe. Als der Dorfchef auch ihn vom Hof vertreiben wollte, habe er geantwortet, seine Rinder seien für ihn wie Familienmitglieder, er werde sie niemals verlassen. Seither sei er für die Behörden ein Querulant, aber sie ließen ihn in Ruhe. Und sein Vieh sei gesund, weil er es mit unverstrahltem Heu aus anderen Landesgegenden füttere. Hosokawa erzählt, von den einst 1000 Rinderzüchtern seien nur noch 2 wie er in Itate geblieben. Das Dorf sei wirklich ein sehr einsamer Ort geworden und er habe keine Ahnung, ob er seine Rinder je verkaufen könne. Aber vorderhand ist Hosokawa trotzig zum Bleiben entschlossen. Ganz anders ist die Stimmung einige Kilometer weiter westlich in Aizu Wakamatsu, beim japanisch-deutschen Ehepaar Eriko Horiuchi und Dominik Schwarz.
And if I think about future, my future, I can't sleep.
Wenn sie an ihre Zukunft denke, so könne sie nicht mehr schlafen, sagt die 49-jährige Pädagogin Eriko. Vor 6 Jahren haben die 2 in Erikos Heimatgemeinde Tomioka direkt neben dem AKW Fukushima die Leitung eines privaten Kindergartens übernommen. Nach der Katastrophe sind sie in die vermeintliche Sicherheit der Berge im Westteil von Fukushima geflüchtet, 100 Kilometer weit weg vom AKW. Am neuen Ort leitet das Paar Horiuchi-Schwarz nun einen staatlichen Kindergarten, aber der bietet keine tragfähige Existenzgrundlage.
It's no kids, so can do anything about. So if we...
Es hat keine Kinder mehr, stellt Eriko fest. Noch 7 sind in ihrem jetzigen Kindergarten. Denn selbst in den weit von der Atomruine entfernten Teilen der Präfektur Fukushima hat die Strahlenangst eine Absetzbewegung ausgelöst. Vor allem Familien mit Kindern ziehen weg, wenn sie es sich leisten können. Diese Abwanderung wird in Japan bisher kaum thematisiert. Der gebürtige deutsche Schwarz aber zieht eine unverblümte Bilanz.
Ja, die Zukunft für Fukushima ist für die nächsten 20, 30 Jahre, würde ich sagen, da ist keine Zukunft. Man kann ja nicht die Bäume abwaschen, nicht? Und die Grashalme und so weiter. Es muss einfach seinen Weg gehen. Vielleicht dauert es genauso lange wie in Tschernobyl. Nicht? Nach 20, 25, 30 Jahren geht auch noch keiner zurück.
Urs Morf, unser Korrespondent, war 10 Tage lang in Japan unterwegs. Er erzählt gleich mehr im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andrea Apühl.
Die SP verlangt, dass die Schweizer Grossbanken kein Investmentbanking mehr betreiben dürfen. Damit reagiert die SP auf die jüngsten Vorkommnisse bei der Grossbank UBS. Einer der Investmentbanker verursachte dort mit unerlaubten Geschäften einen Verlust von rund 2 Milliarden Dollar. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Glasfasernetze überprüft die Swisscom ihre Verträge mit den beteiligten Elektrizitätswerken. Die Swisscom reagiert damit auf Einwände der Wettbewerbskommission. Die libyschen Rebellen haben den lange angekündigten Angriff auf Sirte begonnen, die Heimatstadt von Muammar Gaddafi. Kämpfe werden auch aus der Stadt Bani Walid gemeldet, die ebenfalls als Rückzugsort der Gaddafi-Truppen gilt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.